Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Ich bin ein Desillusionierter. Ich hatte vor 17 Jahren das große Glück, direkt nach dem Studium einen Vollzeitjob im Journalismus zu landen. Aber dieses Glück war dann nach einem guten Jahr auch schon wieder vorbei, weil mein Vertrag endete und ich mich nach einem neuen Job umsehen musste. Ich habe den sogar recht schnell gefunden, allerdings dann nicht im Journalismus. Seitdem bin ich immer wieder hin und her gependelt. Ich wollte und will nicht ohne Journalismus leben, deswegen habe ich immer ein bisschen nebenher journalistisch gearbeitet, mal mehr, mal weniger. Und seit 3 Jahren kann ich auch diesen medienjournalistischen Podcast machen. Aber den größten Teil meines Geldes verdiene ich festangestellt anderswo. Der Journalismus, insbesondere der freie Journalismus, ist mir einfach zu unsicher. In ihrer Dissertation Ausstieg aus dem Journalismus hat die Münchner Forscherin Jana Rick Typen wie mir eben diesen Namen gegeben. Desillusionierte. Berufseinsteiger, die sich wegen mangelnder Perspektiven und Enttäuschung über die Arbeitsbedingungen im Journalismus wieder umorientieren. Ricks Buch ist nur eine von mehreren Studien, die im vergangenen Jahr zum Zustand des Journalistenberufs erschienen sind. Um den steht es, Spoiler, nämlich nicht besonders gut. Ich fand besonders erschreckend die Zahlen zu Depression und Burnout aus einer anderen Münchner Studie. 53% der befragten JournalistInnen weisen ein akutes Erkrankungsrisiko auf. Bei einem Fünftel besteht sogar das Risiko einer schweren Depression. Nur zum Vergleich, das geschätzte Risiko in der deutschen Gesamtbevölkerung liegt zwischen 8% und 13%. Anna von Garmissen hat vor kurzem für EPD Medien zusammengefasst, was die neuen Studien gemeinsam für ein Bild zeichnen. Sie ist selbst Medienjournalistin und arbeitet inzwischen am Leibniz-Institut für Medienforschung, dem Hans-Bredow-Institut. Sie hat an der dritten Studie, die sie sich angeschaut hat, die heißt Worlds of Journalism, auch selbst mitgearbeitet. Und damit ist sie natürlich die perfekte Gesprächspartnerin, um in das Thema tiefer einzutauchen. Und deswegen ist sie diesmal in Läuft zu Gast. Auch unter Burnout-Gefahr leiden viele InfluencerInnen und YouTube-Creator. Deswegen schmeißen einige von ihnen auch einfach irgendwann hin und verschwinden. Manchmal nur für eine Weile, manchmal für immer. Ein neuer Podcast der ARD erzählt die Geschichte einer der ersten und bekanntesten YouTuberinnen, Bianca Heinicke alias Bibi von Bibis Beauty Palace. Bibi hat vor einigen Jahren auch einen Bruch gewagt. Meine Kritik zum Podcast gibt es nach dem Interview. Ich bin Alexander Matzkeit. Schön, dass ihr zuhört. Hallo Frau von Garmissen.
Hallo Herr Matzkeit.
Sie sind jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin am Hans-Bredow-Institut, aber Sie waren ja auch lange Vollzeitjournalistin. Sie waren sogar Chefredakteurin des Journalist. Konnten Sie beobachten, wie sich seit Ihrer aktiven Zeit die Branche verändert hat?
Ja, durchaus. Also ich glaube, ich bin schon seit 20 oder 25 Jahren gar im Journalismus und im Medienjournalismus. Und ich sehe ständig diese Transformation. Die gehört ja auch dazu, ist ja an sich nichts Schlechtes. Aber leider sehen wir auch viele Veränderungen, die den Druck sehr erhöhen.
Jetzt haben Sie gerade für EPD Medien mehrere aktuelle Studien zur Lage des Journalismus in Deutschland allgemein analysiert und zusammengefasst. Fangen wir mal am Anfang an. Welche Studien waren das?
Ja, also ich habe da 3 Studien zusammengefasst, die alle 3 so ein stringentes Bild am Ende ergeben und leider alle 3 in nicht so eine schöne Richtung weisen. Das eine ist die Worlds of Journalism Studie. Das ist eine repräsentative Befragung von JournalistInnen gewesen. Die kenne ich sehr gut, weil ich selber dran beteiligt bin. Die wurde eben vom Leibniz-Institut für Medienforschung erstellt unter Leitung von Wiebke Losen. Das ist meine Chefin. Und dann passt eben noch sehr gut dazu Burning Out for Journalism. Das war eine Befragung von der Uni München, Professor Thomas Harnitsch und Team. Da geht es um die psychosoziale Gesundheit von JournalistInnen. Und ich glaube, die haben 1300 Leute online befragt, also auch eine sehr große Studie. Und dann habe ich mir noch das Buch von Jana Rick angeguckt, ihre Dissertation zum Thema Ausstieg aus dem Journalismus. Also die hat sich mit Personen beschäftigt, die das Berufsfeld verlassen haben und hat nach Gründen und Prozessen und Folgen gefragt.
Darf ich mal ganz doof fragen, die Worlds of Journalism Studie, die Befragungen waren schon 2022, 2023. Warum dauert das so lange, bis da was rauskommt?
Ja, also ich habe sogar 2021 angefangen damit. Da hat es erstmal ein Jahr gedauert, bis wir überhaupt die Grundgesamtheit erfasst hatten. Und dann wird da recht kompliziert eine Zufallsstichprobe draus gezogen. Die Befragung an sich zieht sich dann auch über mehrere Monate hin, weil man eben sehr hohe Anforderungen hat, damit das auch methodisch alles sauber ist. Und wenn dann alles fertig ist, das war eine weltweite Studie, dann müssen die Dinge auch zusammengetragen werden und werden dann eben ausgewertet mit Computerprogrammen. Und das dauert eben alles seine Zeit, bis man dann die Dinge auch zusammengetragen hat. Wir haben auch, ich glaube, über 50 verschiedene Fragen gestellt und auch mit Skalen und so weiter. Und bis man dann da wirklich die Ergebnisse stringent zusammengefasst und veröffentlicht hat, das dauert seine Zeit. Hätte ich vorher auch nicht gedacht, weil ich ja aus dem Journalismus komme. Und ich habe dann am eigenen Leib erfahren, ja, dass so eine wissenschaftliche Arbeit eben nicht immer von heute auf morgen geht.
Sie haben schon gesagt, wenn man die sich zusammen anguckt, ergibt sich ein recht stringentes Gesamtbild. Woraus besteht das denn?
Ja, also die Worlds of Journalism Studie, die findet übrigens auch alle 10 Jahre ungefähr einmal statt. Also das war schon die dritte Welle und da können wir eben auch zeitlich sehen, wie sich der Druck auf die JournalistInnen erhöht, wie die Arbeitsbedingungen schwieriger werden. Und wir haben die auch zum Beispiel nach Stressempfinden gefragt und was sie in ihrer Arbeit beeinflusst. Und das zeigt alles in die Richtung, dass der Job anstrengender wird. Die Strukturen werden schlechter für die Arbeitnehmenden. Wir haben es mit Prekarität zu tun, mit zunehmenden Befristungen, mit sehr viel Druck ressourcenmäßig, also schlecht ausgestattete, personell ausgestattete Redaktionen, viel Zeitdruck, hinzugekommene neue Plattformen und so weiter. Und das alles zeigt sich dann eben auch in der mentalen Gesundheitslage der JournalistInnen. Das hat eben die andere Studie rausgefunden, dass viele JournalistInnen von Burnout-Risiko betroffen sind, dass sie sehr viele Belastungen aushalten müssen. Nicht nur haben auch die Situationen zugenommen, wo sie in ihrem Beruf mit schwierigen Situationen konfrontiert sind, wenn sie zum Beispiel über Katastrophen berichten oder über politische Entwicklungen, sondern auch die Belastungen eben, die auf sie selber einstürzen, die persönlichen Belastungen. Ja, und das Ganze führt dann eben dazu, dass viele sich überlegen, den Beruf dann zu verlassen, obwohl Jana Rick auch rausgefunden hat, dass die Arbeitszufriedenheit eigentlich sehr hoch ist. Eigentlich ist es ein Beruf, der die Menschen, die in ihm arbeiten, zufrieden macht, weil sie einen Sinn darin sehen und weil sie intrinsisch motiviert sind. Und das ist eigentlich dann so traurig, dass trotzdem so viele sich gezwungen sehen, den Beruf zu verlassen.
Ja, weil ich habe mich nämlich auch gefragt, galt das nicht früher auch so ein bisschen als so der geile Teil vom Journalismus, dass man ständig unter Druck steht, Aktualität, eskalierende Entwicklungen und so weiter, dass man irgendwie versucht, jetzt noch schnell die Story fertig zu kriegen und dass man dadurch aber irgendwie auf eine andere Art belohnt wird. Weiß ich nicht, mit gesellschaftlicher Wirkung oder anderen Dingen, die gut fürs Ego sind oder so.
Ja, also es ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich, muss man sagen. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Klischee, so dass wir aus den Filmen kennen. Und ich glaube, das ist nur bis zu einem gewissen Punkt wirklich von Vorteil. Also zum Beispiel, wenn man ein jüngerer Mensch ist, der noch keine Familie versorgen muss und ja, vielleicht auch nicht so hohe materielle Ansprüche hat, dann glaube ich schon, dass das überhaupt nicht so ins Gewicht fällt. Aber später will man ja vielleicht schon irgendwie auch von seinem Job leben können und eine Familie ernähren können und möchte vielleicht auch sein Kind mal sehen. Insofern würde ich sagen, hat es vielleicht auch was mit Lebensphasen zu tun. Es ist auch nicht so, dass die JournalistInnen jetzt sich ständig beklagen, wie schlimm die Lage ist, sondern sie versuchen, diesem Druck standzuhalten und sind damit aber leider auch organisational oft recht alleine.
Ja, Sie haben ja auch gesagt, der Beruf wird immer komplexer. Also man muss immer mehr Sachen können, verschiedene Dinge, verschiedene Kanäle bedienen können und so. Ich habe aber auch den Eindruck, dass das irgendwie auch gleichzeitig mit so einer Art Abwertung des Berufs auch einhergeht, so ein Stück weit.
Inwiefern Abwertung? Also gesellschaftliche Abwertung?
Ja, genau, dass man halt nicht mehr so, man kann eine Sache gut und die kann man dann halt auch so richtig zeigen, sondern man wird doch irgendwie zu so einem Rädchen in der Maschine stärker.
Ja, also ich Das sehe ich jetzt nicht so ganz aus den Daten tatsächlich. Ich würde sagen, das ist einfach auch die technologische Entwicklung, wo der Journalismus mithalten muss. Das sehe ich gar nicht so problematisch, dass wir jetzt eben diese digitalen Kompetenzen natürlich ganz zuvorderst haben und die reine Schreibe vielleicht nicht mehr ganz so im Vordergrund steht und sich einfach ein bisschen ausdifferenziert. Schlimmer ist, dass ein und dieselbe Person irgendwie alles können muss. Also diese Arbeitsverdichtung, wir haben es mit ganz viel Stellenabbau im Journalismus zu tun, schon seit vielen Jahrzehnten, weil einfach das Geschäftsmodell eingebrochen ist, weil die Anzeigen gar nicht mehr in den Medien unbedingt erscheinen, sondern eben auf diesen Plattformen und wir damit eben auch in diese technologische Abhängigkeit geraten sind. Und da haben auch die Medienhäuser einfach noch keine Lösung gefunden und verlagern somit den ganzen Druck und das Risiko auf ihre Arbeitnehmenden und eben auch auf die Redaktion.
Aber es ist schon doch, also ich will da jetzt nicht drauf rumreiten, aber es ist auch schon auch eine gesellschaftliche Eindeutigkeit so ein bisschen verloren gegangen, wenn man früher vielleicht Regionalzeitungsredakteurin war oder so. Und dann hatte man halt auch eine Zeitung, die dann am Ende da war. Und heute verpufft es sofort im Netz. Man steht in Konkurrenz zu allen möglichen anderen Dingen, die auf der gleichen Plattform stattfinden und so weiter. Da ist doch bestimmt auch so ein Stück weit Selbstwirksamkeit verloren gegangen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das ist jetzt nicht Teil dieser Studien gewesen, aber ich halte es für sehr stringent, dass wir, ja, wir haben eben diese Gatekeeper-Funktion im Journalismus so ein bisschen verloren. Das heißt, alle Akteure, die irgendwie öffentlich publizistisch in Erscheinung treten wollen, die können das direkt machen und brauchen gar nicht mehr den Umweg zu nehmen über Pressemitteilungen oder über Gespräche mit JournalistInnen. Und natürlich, das ist ein ganz großer Kampf um Aufmerksamkeit, der dort entbrannt ist. Und die Flut an Informationen, die auf die Mediennutzenden einstürmt, die macht es ihnen ja auch fast unmöglich, ihre Aufmerksamkeit dann auch eben genau auf diese journalistischen Marken zu lenken. Die sind ja völlig überfordert oft von dem, was alles von alleine auf sie einstürmt, alleine durch den Algorithmus.
Und da wird ja gerne als Patentrezept daraus jetzt gesagt, dass die JournalistInnen ihre eigenen Marken werden müssen, unabhängig von den Redaktionen, damit sie dann auch als Freie oder unabhängig vom Arbeitgeber gut agieren können, sichtbar sind und so weiter. Erzeugt das einen zusätzlichen Stress? Wurde das irgendwie erhoben?
Erhoben haben wir das nicht, aber das erzeugt sicherlich einen zusätzlichen Stress. Ich glaube, das ist eine persönliche Disposition eigentlich auch, die berücksichtigt werden müsste. Also es gibt Menschen, die gerade im Journalismus Erfolg haben wollen, indem sie sich sichtbar machen und die ganz bewusst auf Markenbildung setzen. Aber es gibt auch Menschen, deren Ziel das überhaupt nicht ist. Es hat auch sehr viel mit dem Rollenverständnis zu tun. Wir haben da aber eigentlich eher festgestellt, dass dieser zunehmende Druck, den wir sehen, das traditionelle Rollenverständnis noch stärkt. Also die JournalistInnen wollen die Menschen zur Meinungsbildung befähigen und sie wollen versuchen, unparteiisch zu beobachten und zu analysieren. Und sie wollen eigentlich nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellen.
Gelten diese festgestellten Bedingungen überall im Journalismus oder sind es vor allen Dingen bestimmte Teile der Branche, die so eingebrochen sind in ihrer Sicherheit?
Also wir haben das überall festgestellt. Natürlich gibt es graduelle Unterschiede. Also der Stress ist am größten bei den Nachrichtenagenturen und auch im Privatfernsehen. Wir haben bei den öffentlich-rechtlichen Medien noch eine etwas höhere Arbeitssicherheit. Aber insgesamt kann man sagen, es ist für alle, ist die Luft dünner geworden und ist das Risiko, persönlich auch zu erkranken, größer geworden. Wir haben auch überall Menschen, die eben durch diese öffentliche Exponiertheit Angriffe und Anfeindungen erfahren von außen oder öffentlich diskreditiert werden. Das sind auch Dinge, die sich erst entwickelt haben durch die Unmittelbarkeit, mit der sie dem Publikum zur Verfügung stehen.
Und für freie Journalisten ist es eigentlich völlig unzumutbar geworden, habe ich aus Ihrem Artikel rausgelesen.
Ja, das stimmt. Die Freien sind besonders stark betroffen, das muss man sagen. Und die haben sich auch von einer Säule, die viel größer war früher, also ungefähr ein Drittel der Journalistinnen war früher freiberuflich tätig, noch vor so 20 Jahren. Und jetzt ist es nach unseren Zahlen nur noch ein Fünftel. Also die sind stark betroffen, gerade auch von Prekarität. also von unsicheren Arbeitsbedingungen und geringen Einkommen und haben eben auch kaum eine Lobby, die sich wirklich für sie einsetzen kann. Ja, die sind stark in den Gewerkschaften dann vertreten, aber man muss schon sagen, dass die es im Moment besonders schwierig haben und wir auch gucken müssen, ob dieses Modell sich überhaupt noch durchsetzen kann in der Zukunft. Also wir haben ja auch ganz viele nebenberufliche Journalistinnen, die frei arbeiten, weil sie ihr Haupteinkommen woanders verdienen. Und das kann eigentlich auch nicht der Sinn der Sache sein.
Ja, da sprechen Sie auch gerade mit einem. Aber was passiert dann, wenn die Leute aussteigen? Was machen die dann stattdessen? Geht's denen dann besser?
Ja, also da beziehe ich mich jetzt mal auf die Erkenntnisse von Jana Rick. Die hat ja mit vielen gesprochen. Also ich glaube, die hat knapp 200 solcher Personen befragt und nochmal fast 40 in so tiefen Interviews. Und die hat tatsächlich herausgefunden, dass es den meisten besser geht in anderen Berufsfeldern, dass sie also mehr Sicherheit haben, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mehr verdienen auch. Die sind allerdings auch traurig, dass sie den Journalismus verlassen haben und haben eine gewisse Sehnsucht nach dem alten Beruf und haben sich ganz oft in Feldern angesiedelt, die verwandt sind. Also die meisten gehen ja tatsächlich in die PR oder Corporate Publishing, manche auch in die Weiterbildung. Also da gibt's ja Berufe, die so ein bisschen verwandt sind. Und das macht's aber für den Journalismus aus meiner Sicht besonders traurig, wenn dann eben die gut ausgebildeten Menschen, die gerne geblieben wären, ihnen quasi wieder gegenüber sitzen in den Pressestellen der Unternehmen und Verbände.
Sie haben geschrieben, es gibt eine bedenkliche Schieflage zwischen dem demokratischen Auftrag des Journalismus und den dafür bereitgestellten Ressourcen. Können Sie das noch mal ein bisschen genauer ausführen, wie Sie das sehen?
Ja, das Ding ist, wir haben es hier ja nicht mit irgendeinem Beruf zu tun, sondern mit dieser sogenannten kritischen Infrastruktur. Der Journalismus ist ja super wichtig für eine demokratische Gesellschaft, um eben den öffentlichen Diskurs zu ermöglichen. Und wenn man dann sieht, dass eben mit diesem zusammenbrechenden Geschäftsmodell der Journalismus, ja, so ein bisschen den Bach runtergeht, viele gute Personen keine andere Chance mehr haben, als das Berufsfeld zu verlassen oder eben nur noch nebenberuflich journalistisch tätig zu sein, dann sehe ich natürlich auch diesen Diskurs in Gefahr, der ja dafür da ist, dass die Gesellschaft gut informiert ist. Also wir haben zum Beispiel auch rausgefunden, wir haben so Rollenverständnisse abgefragt bei den JournalistInnen und da haben wir, ich glaube, 25 verschiedene Funktionen und Aufgaben haben wir zur Auswahl gestellt und haben gebeten, darum zu sagen, wie wichtig ist mir das in meiner täglichen Arbeit als Journalist, als Journalistin. Und das zweitwichtigste von allen war Desinformation bekämpfen. Also weit über 80% der Befragten fanden das sehr oder extrem wichtig in ihrer täglichen Arbeit. Also da sehen wir mal, was Journalistinnen für eine wichtige Aufgabe erledigen, damit die Gesellschaft, die Bevölkerung sich ein gut informiertes Bild machen kann. Und wenn das dann auf so einer schlechten Basis steht, dann finde ich das eben auch sehr bedenklich für die Gesamtgesellschaft.
Sie haben ja jetzt erstmal beschrieben, was ist. Aber ich würde trotzdem gerne versuchen zu überlegen, wie man da auch rauskommt. Das ist eine Frage, die sich die Branche seit jetzt vielen, vielen Jahren stellt. Es werden immer wieder Ideen in den Raum geworfen. So richtig, glaube ich, hat man das Rezept noch nicht gefunden. Haben Sie denn positive Gegenbeispiele entdecken können zumindest? Orte, an denen aufgebaut wird, investiert wird, also das Gegenteil von dem, was die allgemeine Tendenz ist?
Ja, also ich glaube, wir haben viele positive Beispiele, aber die sind eben alle so EinzelkämpferInnen. Also es gibt ja immer wieder lokale, hyperlokale Magazine, die sich bilden. Es gibt immer wieder Initiativen für den gemeinnützigen Journalismus zum Beispiel. Das wäre eine große Hilfe, wenn der Journalismus als gemeinnützig anerkannt werden würde. Es gibt auch, wenn man in andere Länder guckt, finde ich, gibt es auch tolle Beispiele, wie eine Struktur unterstützt werden kann. Also zum Beispiel in Luxemburg gibt es so ein Modell der Presseförderung, das aber eben auf Qualität beruht und nicht auf Quantität. Das heißt, das richtet sich an der Zahl der redaktionell Mitarbeitenden, wie stark da eine Redaktion unterstützt wird. Das finde ich ein super spannendes Modell. oder auch in, ich glaube, in Norwegen, da gibt es so Gratis-Abos für Jugendliche und junge Erwachsene, die wohl auch sehr erfolgreich sind, wo man sieht, da wird drauf zugegriffen und damit werden dann wieder neue Mediennutzende gewonnen. Also ich denke, wir könnten schon, wenn wir wollten, Strukturen einziehen. Man könnte auch mehr machen, man sollte auch mehr machen für die mentale Gesundheit der JournalistInnen. Da gibt es ja diese Helpline von Netzwerk Recherche und anderen, wo JournalistInnen anrufen können, wenn sie Probleme haben und da so mit Peer-Groups Gespräche führen können, also mit KollegInnen. Und davon gibt es viel zu wenig Angebote, aber das könnte man ja alles auch ausbauen und eben auch auf so ein Level heben, ja, wo man sich da unterstützt fühlt und nicht das Gefühl hat, ich bin alleine mit meinen Problemen und jetzt ist es mir auch noch peinlich, bei so einer Helpline anzurufen, sondern es muss einfach viel mehr Offenheit und Transparenz geschaffen werden. Und da könnten die Organisationen, die Medienhäuser selber auch einiges mehr leisten.
Scheint mir aber doch so, als würde man damit eher das Symptom behandeln und weniger die Ursache.
Ja, also irgendwie muss man ja weiterkommen. Das Geschäftsmodell, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das kommt so nicht wieder. Mhm. Wir müssen eben gucken, dass der Journalismus seinen Platz in der Gesellschaft weiter beibehält. Also ich würde mir auch wünschen, dass einfach alle von selber sich ihr Lokalmedium abonnieren. Aber so ist es halt gerade nicht.
Eine der Erkenntnisse der Studie war aber ja auch, dass es insgesamt einfach zum Beispiel viel weniger Journalisten in Deutschland gibt als noch vor 20 Jahren zum Beispiel. Kann es sein, dass sich diese Branche aufgrund der Online-Entwicklung einfach noch viel, viel stärker erst konsolidieren muss, dass es erst noch viel schlimmer werden muss sozusagen, bevor es dann irgendwie auf einem Niveau ankommt, wo die Leute, die übrig geblieben sind, dann ordentlich bezahlt werden können? Oder ist das eine sehr naive Vorstellung?
Ich glaube, wir sind schon auf einem niedrigen Niveau angekommen. Wir sehen natürlich immer noch Massenentlassungen und Abbau- und Sparwellen. Ich würde aber nicht sagen, naja, da konsolidiert sich halt jetzt eine Branche oder das ist so wie mit der Kohleindustrie oder so. Das ist halt nicht mehr zeitgemäß, sondern wir haben es ja doch mit einem wichtigen Berufszweig zu tun, der eben auch in der Breite total wichtig ist. Nicht, dass wir diese Nachrichtenwüsten bekommen. Die sind schon am Entstehen. Also es gibt schon Kreise, wo überhaupt keine Zeitung mehr erscheint. Wir sehen in Amerika, dass das noch sehr viel schlimmer werden kann. Und da möchte ich ja gar nicht erst hinkommen. Insofern würde ich hoffen, dass wir es eben nicht alleine dem Markt überlassen, dass sich da die Branche konsolidiert. Man muss sich eben auch überlegen, wir sind ja schon so weit, dass viele Medienanbietende mit Rentnern zum Beispiel zusammenarbeiten, weil die sagen, ja gut, das ist für mich ein ganz netter Zuverdienst, da auch noch mal ein paar Artikel zu schreiben. Aber das kann ja eigentlich nicht unser Anspruch sein, dass wir uns ja durch Leute, die nur im Hobby oder Nebenberuf journalistisch arbeiten, informieren lassen. Also wir müssen doch schon dafür sorgen, dass wir da gute Strukturen haben, denn es geht ja auch um unser geteiltes Wissen in der Gesellschaft.
Wenn Sie jetzt sich vorstellen, Sie würden schon an der Folgestudie arbeiten in 10 Jahren, was glauben Sie, was kommt daraus? Im besten Fall?
Tja, also das klang jetzt auch alles so negativ. Also so ganz pessimistisch bin ich gar nicht, denn wir haben ja auch festgestellt, dass sich eben viele JournalistInnen rückbesinnen auf ihren gesellschaftlichen Auftrag. Wir hatten in früheren Jahren auch mal, dass das die Unterhaltungsfunktion noch stärker war. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen zurückgegangen und auch das Ökonomische ist ihnen gar nicht so wahnsinnig wichtig, ne? Sie wollen ja nur leben können sozusagen. Und ich hoffe schon, dass sich diese Rückbesinnung oder dass sich diese Werte, die so stabil sind, dass die auch weiter stabil bleiben werden. Wir werden jetzt natürlich viel Änderung auch erleben durch KI. Da werden sich die Arbeitsprozesse nochmal gewaltig umstellen. Und das hat aber auch Chancen. Also es gibt Risiken, auch ethische Risiken natürlich, aber es gibt auch tatsächlich Chancen. Und wenn wir schaffen würden, nicht alles, was sich einsparen lässt durch KI, gleich ganz wegzusparen, sondern das in die Qualität zu stecken, dann wäre ja schon viel gewonnen. Und das würde ich mir sehr erhoffen, dass wir das bei Worlds of Journalism 4 dann feststellen.
Das hoffen wir mal gemeinsam. Anna von Garmissen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
allen, die sich noch tiefer ins Thema einlesen wollen, haben wir natürlich sowohl Anna von Gamesens Artikel für EPD Medien als auch die besprochenen Studien in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und jetzt, wie angekündigt, die Medienkritik. Könnt ihr euch noch erinnern, als vor 2 Monaten Katrin Jakob hier zu Gast war, die Leiterin der ARD Podcast Unit? Sie hat erklärt, dass ihre Einheit regelmäßig Hero-Content mitentwickelt. Also Podcast-Leuchtturmprojekte, die vor allem auch die Audiothek pushen sollen. Oder Sounds, wie sie bald heißen wird. Das erste dieser Hero-Projekte für 2026 ist jetzt im Februar an den Start gegangen. Es heißt Bibis Palace – Freundschaft für Likes. Und es erzählt in 5 Folgen die Story von einer der bekanntesten deutschen YouTube-Persönlichkeiten. Bianca Heinicke, alias Bibi, war Influencerin, bevor das Wort allgemein gebräuchlich war. 2012 schon hat sie mit ihren Videos angefangen.
Egal ob Fan der ersten Stunde, heimlicher Fan oder Kritikerin, irgendwie ist Bibi an fast niemandem vorbeigegangen. Komplette Generationen kennen sie, zum Teil auch ohne ihre Videos gesehen zu haben. Wie konnte Bibi zu so einem Phänomen werden und diese extrem starken Bindungen zu ihren Fans knüpfen? Welche Rolle spielen Social-Media-Plattformen, Algorithmen und Werbedeals für diesen riesigen Erfolg? Das will ich in den nächsten 5 Folgen herausfinden.
Ich muss leider ganz ehrlich sagen, dass ich diesen Podcast alles andere als heroisch finde. Im Gegenteil. Er ist genau die Art von langweiligem, auf ein breites, jüngeres Publikum konfektioniertem Content, den öffentlich-rechtliche Sender sich eigentlich sparen sollten. Das Team hatte viel Zugang. Unter anderem hat Host Anne Wiehahn ein langes Interview mit Bianca Heinicke führen können. Sie haben mehrere Bibi-Fans gefunden, die bereit waren, ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Sie hatten eindeutig einige Ressourcen, nicht zuletzt für Musiklizenzierung. Und das Einzige, was ihnen eingefallen ist, ist im Wesentlichen eine Nacherzählung der Ereignisse. Damit will ich nicht sagen, dass der Podcast gar keine zweite analytische Ebene hat. Der Untertitel Freundschaft für Likes verrät es ja schon. Es geht um parasoziale Beziehungen zwischen Fans und Creators. Dafür werden dann in jeder 2. Folge in bestem öffentlich-rechtlichem Auftrag ein paar Experten ins Studio gerollt und dürfen ein bisschen erklären und einordnen.
Warum Bibi das macht, das vielleicht sogar machen muss, erklärt mir die Medienwissenschaftlerin Amelie Duckwitz. Sie kennt sich mit den Mechanismen von Plattformen wie YouTube aus.
Man kann beobachten, dass Influencer, die weniger privaten Content gepostet haben, dass die organische Reichweite gesunken ist. Und daraufhin haben sie reagiert und haben wieder angefangen, mehr private oder öfter private Dinge zu posten.
Was nicht durchkommt, ist, ob das Team irgendeine zentrale Frage, These oder dramaturgisch interessante Geschichte im Kopf hatte, der sie in diesem Podcast nachgehen wollte. Ich glaube, ich finde das alles so doppelt und dreifach ärgerlich, weil in Bibis Palace eindeutig so viel Potenzial steckt. Das Thema ist absolut reif dafür, genauer unter die Lupe genommen zu werden. Und im Podcast stecken auch gute Rechercheleistungen, zum Beispiel zu Bibis Vermögen. 2 der 3 Fans, die begleitet werden, entscheiden sich irgendwann selbst Creator zu werden, durch Reichweite, die sie indirekt durch Bibi bekommen haben. Was für ein faszinierender Einblick in die parasitäre Natur von Online-Reichweitengenerierung. Und der Podcast ist auch alles andere als eine Hagiografie. Er bewahrt seinen kritischen Abstand und seine journalistische Integrität. Aber er bleibt dabei trotzdem fast durchgängig an der Oberfläche. Ähnlich wie die dutzenden Musikeinsätze, die immer nach 5 Sekunden wieder abbrechen. Als hätte sich das Team immer wieder gesagt, bloß nicht zu nerdig werden, wir verlieren die Zielgruppe. Und das ist einfach extrem schade. Bibis Palace – Freundschaft für Likes steht seit 2. Februar in der ARD-Audiothek. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr außerdem auf Blue Sky. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann empfehlt uns überall weiter, wo ihr könnt. Erzählt einem Freund oder einer Freundin von dieser Folge oder eurer Lieblingsinfluencerin. Und abonniert den Podcast, wenn ihr das nicht schon getan habt. Die nächste Folge von Läuft gibt es dann im März. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2026. Redaktion: Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.